Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, also mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, was ich dann schon auch so geil fände, werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Schwingschleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte, so dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ja, perfekt, Steiger. Wir sind heute tatsächlich in einer kleinen Zwischenausgabe. Wir haben die Sendung von heute auf nächste Woche verschieben müssen, weil wir uns heute gar nicht sehen dürfen. Und ich dachte, Gastempfang, wenn einer von uns nur zugeschaltet ist, haut irgendwie auch nicht so richtig rein.
Alles klar, wer wäre denn heute als Gast gekommen?
Wollen wir das spoilern? Nee, das machen wir schön nächste Woche, dann holen wir das nach, oder?
Ach, das ist ja dann auch eine Überraschung für mich. Ich finde das ja immer gut.
Ach so, weißt du das nicht? Doch, das habe ich doch erzählt, oder nicht?
Ja, ich bin immer so schlecht und manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich so tagelang an diesem Computer sitze, dass dann mein Gehirn richtig Matsche ist.
Hast du gerade viele Office-Tage hinter dir?
Na klar, habe ich meine Home-Office-Tage hinter mir, weil wir sind ja immer noch in der Endphase des Buches. Sie streckt sich ja jetzt, weißt du so. Kennst du diese Abgabetermine des
Dann handelt Albums, man irgendwie noch eine Woche raus werden. Und so. Und dann denkt man sich, okay, jetzt noch mal eine Woche rein.
Genau, und dann hat das Presswerk auch erst wieder eine Woche später Zeit und denkt man, okay, gut, hey, da kann ich ja noch was machen auf jeden Fall. Und dann Arbeit dehnt sich immer so lange aus, solange man Zeit hat. Übrigens, das ist eine Regel. Ja? Also wenn du für die Vorbereitung dieser wundersamen Rap-Woche nur eine halbe Stunde Zeit hast, dann hast du nur eine halbe Stunde Zeit und dann klappt das auch. Wenn du aber den ganzen Tag Zeit hast, dann dauert diese Vorbereitung auch einen ganzen Tag. Wie zum Beispiel heute.
Hast du den ganzen, also ich muss auch sagen, es ist wirklich eine Woche, in der super viel passiert ist. Und wir haben uns da echt...
Es ist eine Woche, in der überhaupt nichts passiert ist, habe ich den Eindruck.
Was? Ja, was also geht? Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass Kanye komplett auf Instagram freidreht und einfach einen Kampf nach dem nächsten irgendwie antritt. Das ist komplett wild. Der ist jetzt Kid Cudi und Kanye ist ja eh so eine ewig lange Liebesgeschichte und auch immer mal wieder haben die ihre On-Off-Phasen, aber jetzt gerade ist auch so, ach so, du bist friends with you know who, das ist so das englische Pendant zu der, dessen Namen nicht genannt werden darf, bei Harry Potter auch, also so, es ist... Du bist runter von meinem Album und ich will dich da auch gar nicht mehr drauf haben.
Der ist mit Bushido befreundet? Das ist total irre.
Da ist auch super viel passiert in der Ecke. Und dann hat diese Woche auch noch Testo, a.k.a. Henrik Bolz, sein Literaturdebüt gegeben, was ich innerhalb von 2 Tagen da durchgesuchtet habe. Das war komplett verrückt. Also ich habe eine turbulente Woche hinter mir. Für die Buchpremiere oder für das Erscheinungsdatum des Buches hat irgendwie Henriks Agentur, hat da das Soho-Haus gemietet und wir waren in so einem Dachloft irgendwie über der Stadt, weißt du. Alles innerhalb eines extrem limitierten Rahmens, weißt du, nur ganz... So best of both worlds.
2G nur plus ganz, plus.
Nee, ganz, ganz, ganz beliebte Rapper, die schon mal irgendwie in Weißartikeln vorgekommen sind. Und natürlich Creme de la Literaturszene. Da hat man da irgendwie unter sich in diesen elitären Kreisen.
Ja, schön. Freut mich ja für dich, dass du angekommen bist, also in der Mitte der Gesellschaft. Ich hoffe, dass du dann auch zur Bundespräsidentenwahl eingeladen warst, als einer der 1200 Wahlmänner und Frauen. Und gehörst jetzt also dazu. Schön. Danke, dass du überhaupt noch diese Sendung mit mir machst.
Dadurch, dass es als Hörbuch rausgekommen ist, habe ich es dann immer, wenn ich nicht lesen konnte, weil ich gerade irgendwie gelaufen oder gefahren bin, habe ich es weiter gehört und andersrum und bin da total durchgesprintet und habe das richtig aufgesogen. Hast du da schon reingelesen?
Ja, ich habe, wie gesagt, ja, letzte Woche schon reinlesen dürfen oder ein bisschen davor. Und die 2, 3, 4 Seiten, die ich da so quer gelesen habe, die haben auf jeden Fall, die hatten diese Sogwirkung. Ich konnte das auf jeden Fall ganz gut nachvollziehen, was du da gerade erzählst. Also die Sprache ist ja relativ... direkt, ja. Oder? Also so wie ich das so einschätze. Und es ist eine Aneinanderreihung von wilden Suff- und Drogenexperimenten und Episoden, oder?
Also es wird da kein großer, also es geht da nicht groß darum, eine chronologische Geschichte zu erzählen, sondern eher so an sehr spezifischen Situationsschilderungen irgendwie sich entlang zu hangeln und so ein Gespür dafür zu kriegen, wie das war irgendwie in dieser Zeit, in Stralsund aufzuwachsen. Es war natürlich dann, waren dann doch andere Beschreibungen, als ich die jetzt irgendwie mit meiner Jugend hätte abgleichen können. Aber so ein Grundton, der sich durchs ganze Buch durchzieht, ist so dieses, ja, Hauptsache hart sein und Hauptsache irgendwie nicht abkacken in der Gruppe und alle mobben sich gegenseitig immer so ein bisschen und gucken dann so, wer gibt als erstes nach und dann haut man auf den halt drauf oder so. Und diese komischen Dynamiken, das konnte ich schon sehr nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir war, wahrscheinlich nochmal, waren da andere Prägungen bei euch, aber das war so der Einschlag von Deutschrap, den er da auch beschrieben hat, sobald halt dieser deutsche Straßenrap da war, der dann irgendwie auch erzählt hat, ey, bei uns nehmen auch die Kinder alle Drogen und bei uns ist auch Gewalt und hier ist kein Spaß und komm hier nicht hin und ihr da oben versteht uns doch gar nicht, dass die sich auf einmal so bestärkt gefühlt haben darin, aber dadurch dann auch noch härter sein wollten, weil die sich dachten, ey, in Berlin ist das wie bei uns nur noch 10-mal härter. So, was ja im Zweifelsfall wahrscheinlich gar nicht unbedingt 10-mal härter, sondern einfach anders war, aber so die gleiche Grundstimmung, so die gleiche latente Aggression überall in der Luft und irgendwie, wenn man Bus oder Bahn fährt, so die Blicke nicht zu lange, aber auch nicht zu kurz rumschweifen lassen und so, das ist alles so, ja, weiß nicht, so sehr viele Beobachtungen, die auf jeden Fall mich sehr zurückversetzt haben. Ja.
Also ich habe zu dieser Beschreibung, die du jetzt gerade abgeliefert hast, habe ich zwei Gedanken, die mir da in den Kopf gekommen sind. Also erstens, in meiner Jugend war das tatsächlich auch so, dass wir sehr, sehr hart zueinander waren, aber natürlich nicht auf so einer körperlichen Ebene, sondern ich war in so einem intellektuellen Kreis und diese Leute haben sich auf eine ganz, ganz verrückte Art und Weise gedisst. Untereinander. Okay. Also so saßen dann irgendwie 10 Leute beieinander und keiner hat mehr sich getraut, irgendwas zu sagen, weil sofort irgendwie so eine rhetorische Replik kam wie, ja, das haben wir doch in den 70er Jahren schon ausdiskutiert, darüber brauchen wir nicht mehr reden. Das war auf so einem ganz ekelhaften pseudo-intellektuellen Niveau, wo ich auch wirklich schon Leute weinen hab sehen, ja, die sich dann gegenseitig fertig gemacht haben. Und in Stuttgart hat sich dieser Freundeskreis so ein bisschen formiert und ich glaube, wir haben uns alle wahnsinnig was darauf eingebildet, schwarze Rollkragenpullover zu tragen und Existenzialisten zu sein. Es gab dann eine Zeit lang eine Mode, die mein damaliger bester Freund und ich dann so vorangetrieben haben, Mate zu trinken und zwar aus diesen Kürbisschalen. Ich weiß nicht, kennst du Mate-Tee? Mate-Tee ist grüner Tee aus den Anden und den trinkt man normalerweise aus so getrockneten kleinen Kürbissen.
Was heißt denn normalerweise? Was ist denn der normale Fall, in dem man so eine Kürbisschale zur Hand hat? Das ist ja auch
der, der andische Gaucho, der den Mate trinkt, der trinkt den normalerweise aus diesen Kürbisgläsern oder aus diesen Kürbisgefäßen und er trinkt es über so einen silbernen Strohhalm. So, also das, so viel zur Härte, das war auf jeden Fall auch, man hat sich da sehr viel drauf eingebildet, dass man hart zu sich ist und hart zu anderen und irgendwie intellektuelle Schnitzer dann komplett bestraft.
Aber das ist ja auch das ist dann lustig, weil das ist ja eine ganz andere, oder ist ja genau das Gegenteil von dem, was Henrik da beschreibt. So zum Beispiel, ja, das war irgendwie peinlich, auch gute Noten zu haben, so dann lieber mal eine 4 kriegen zwischendurch und mal lieber gar nicht mehr mit der Schule beschäftigen, dass man da nicht dasteht wie so ein Streber, der irgendwie gleich immer alles weiß oder noch schlimmer lernt und so. Ne, das ist ja genau der Gegenentwurf irgendwie gewesen, aber die Parallele ist, dass Kinder irgendwie so Bock haben, sich zu behaupten und so eine Hackordnung herzustellen irgendwie.
Ja, ich glaube, um schulischen Erfolg ging es uns gar nicht, genau, und jetzt ist mir der zweite Gedanke natürlich noch eingefallen, das war, als du gesagt hast, die in Berlin, die sind noch 10-mal härter. Das Problem an dieser Härte aus Berlin war ja dann, dass, wenn man in die Provinz gefahren ist, jeder Dorfpunker und jeder Dorfschläger sich herausgefordert gefühlt hat, sich dir in den Weg zu stellen und zu sagen, wie hart seid ihr denn da aus Berlin? Und ich glaube, da hatte Agro richtig zu tun, als sie dann irgendwie da in Ostdeutschland in der Provinz oder da in Bayern in der Provinz dann unterwegs waren. Ich glaube, die mussten sich wirklich mit jedem Dorfschläger dann
auch. Weiß ich nicht. Also so, da hat er zum Beispiel auch immer wieder so Ausschnitte aus TV-Interviews oder irgendwie Online-Interviews oder Spiegelreportagen zwischendurch zitiert, um einfach so ein Gefühl für die Zeit zu geben. Und da waren auch dann Sido-Interviews bei oder Flair-Interviews bei, wo die gesagt haben, ja, die im Osten hier, die checken das, was wir machen, weil bei denen ist genauso abgefuckt und die wissen so, die haben hier Bock auf uns, weil die nehmen sie genauso viele Drogen und die sind genauso gewalttätig wie wir und die checken den Lifestyle so. Ja, generell irgendwie ganz, ganz bedrückend, wenn man so daran denkt, dass das, oder eigentlich cool, dass das das klingt jetzt so blöd, weil wahrscheinlich hat sich das eher aufs Internet verlagert, wahrscheinlich gibt es noch genauso viel Mobbing wie vorher,
ja.
Aber dass man überhaupt so die Möglichkeit hat, sich mit anderen auszutauschen, durch die man dann erst versteht, ach so, das ist gar nicht unbedingt, oder vielleicht ist gar nicht mit mir was falsch, sondern vielleicht ist das einfach eine toxische Gruppe, in der ich da chill oder was auch immer man dafür Erkenntnisse draus zieht.
Ne? Das, was ich da gelesen oder wo ich da kurz reingelesen habe, da gab es eine Situation, jetzt die Frage, ohne dass du spoilerst.
Ja.
Also er trifft ja wieder auf diese Gruppe dann irgendwann mal nach Jahren, ja. Glaube ich,
ja,
oder?
Genau.
Wie geht denn dieses Treffen aus? Kann man das beschreiben oder wäre das dann zu viel gespoilert?
Da gibt es gar keinen so richtigen, also der Ausgang ist gar nicht das, worum es geht, sondern es, glaube ich, also das Buch beginnt und endet im Jahr 2021 und so zeigt ihn in diesem Prozess, in dem ihm überhaupt auffällt, dass das nicht normal ist oder dass nicht selbstverständlich ist, dass er so aufgewachsen ist, wie er aufgewachsen ist und dass da ganz viel ist, was er unterdrückt hat und dass da ganz viel aus seiner Jugend in ihm brodelt, was er, ja, womit er sich nicht richtig auseinandergesetzt hat bisher. Und dieses Buch hat es dann halt getan. Was auch ganz krass ist, wie viele Zeilen aus diesem Plattenbau-Song von ihm, der ja auch auf dem ersten Album war, wie viele Zeilen man dann erst wirklich versteht, dass die wirklich eins zu eins so gemeint waren. Oder das ist mir jetzt ganz oft so gegangen beim Lesen, dass man Texte, die ich eigentlich ganz anders interpretiert habe, so irgendwie dann doch, okay, das war seine Sicht der Dinge. Das war jetzt gar nicht, dass er irgendwie irgendeine Gruppe beschreibt, bei der er das irgendwie anprangert, sondern das waren seine eigenen Stories teilweise oder so Sachen, die in seinem Umfeld passiert sind. Wenn man das dann so zusammenfügt durch so ein Buch, was irgendwie wirklich keine unangenehme Situation auslässt, um des Selbstschutzes willen oder irgendeiner Aufrechterhaltung eines Bildes, was man irgendwie vielleicht lieber transportieren würde, sondern wirklich da ekelhaft in die Wunde reingeht, das ist schon irgendwie, ja, das hat irgendwie was mit mir gemacht. Aber wir wollen, lass da jetzt auch nicht zu lange und zu tief reingehen, weil das gibt ja noch eine Folge mit Henrik als Gast dazu, wo er da Rede und Antwort stehen kann und vielleicht auch noch weitere Insights gibt und noch weitere Fragen beantworten kann.
Aber schon jetzt auf jeden Fall eine Buchempfehlung, Henrik Bolz, Nullerjahre.
Voll.
Erschienen im Kiwi Verlag.
Korrekt. Und auch als Hörbuch gelesen von ihm selbst, unnachahmlich schön anzuhören, kann man nichts falsch machen, wenn man sich diese 7,5 Stunden Zeit dafür freiräumt.
Wo gibt's das? Wo gibt's das Hörbuch?
Auf allen Streaming-Anbietern, würde ich behaupten. Jetzt einfach mal so. Ich habe es auf Spotify gehört. Ja, 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 ja. Also wenn du ab und zu mal nach Henningsdorf und zurückfährst, stecke, da hast du das bald durch.
Henningsdorf, ja. Ja.
Naja, gut.
Wahrscheinlich gibt es da noch immer Jugendliche, die genau so leben.
Das ist eben die andere Geschichte, natürlich. Das sind ja auch, also wie viele Bücher wie dieses fallen dir ein, wo irgendwie diese Zeitspanne überhaupt behandelt wird? Ne? Und mit den ganzen, also er gibt dann immer zwischendurch auch so politischen Kontext, irgendwie was nach der Wende irgendwie die Agenda war, was umgesetzt wurde, was dann nach hinten losgegangen ist und so weiter und so fort. Und das habe ich so noch nie in den Kontext gerückt bekommen. So, das ergibt schon echt vieles Sinn daraus, auch wenn das bei uns jetzt weniger gewalttätig zuging oder weniger irgendwie unsere Schulen jetzt weniger drogenüberflutet waren als deren Schulen offensichtlich, war da trotzdem irgendwie so die Mentalität von, ja, lieber Sachen wegschweigen oder sich lieber einem Kollektiv unterordnen, weißt du, das ist schon trotzdem noch was irgendwie dann wahrscheinlich aus diesem Regime mit rübergeschwappt ist in die nächste Zeit oder in Lehrer, die dann irgendwie erst super auf politischer Linie unterrichten mussten und dann, ja, was eigentlich? So, was macht man jetzt?
Du meinst, das ist eine Besonderheit von ehemals ostdeutschen Schulen, also wirklich so quasi Nachwendeschulen ist, dass man da diese Sprache nicht dafür gefunden hat?
Die Besonderheit, aber wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob das nicht auch Sachen sind, die man vielleicht in der Henrik-Folge besser besprechen könnte. Aber die Besonderheit, die halt in diesen Regionen und in dieser Zeit dann doch anders ist als jetzt vielleicht im Schwabenland, ist, dass in DDR-Zeiten von der Regierung relativ viel veranlasst war, was Kindererziehung betrifft. Das war irgendwie, ey, mit 6 Monaten holen wir dein Kind ab und dann kommt das hier in die Krippe von 6 bis 16 Uhr und in der Zeit können sich die Eltern irgendwie einbringen oder was auch immer, ne, haben hier irgendwie produktiv zu sein. Und dann ist das auf einmal nicht mehr. Und du bist aber gewohnt, ja, bei uns wurde, so das übernimmt die Schule schon. Aber das wurde zu Hause dann eher, also so kenne ich das, zumindest aus der Familie meiner Großeltern, die auch sehr geprägt sind. also mein Opa ist bis heute noch, ne? Wir haben letzte Woche, das ist ein bisschen lustige Geschichte, wir haben letzte Woche, hat er so ein Zelt entdeckt auf dem Dachboden, in dem ich mal Gras angebaut habe und war dann so, hat dann meine Oma gefragt, was das ist und ist dann aus allen Wolken gefallen und war so, ja, da reicht doch, wenn sich mal der Schornsteinfeger in der Kneipe verquatscht, betrunken und so und dann hast du hier die Polizei vor. Dann war ich so, guck mal, das ist so die Stasi-Geschichte, ne? Da reicht, wenn du mal betrunken einen Honecker-Witz in der Kneipe machst und dann hast du am nächsten Morgen welche vor der Tür, aber das ist ja nicht, also das ist nichts, was real passieren würde jetzt. Wenn du irgendwie einen Witz in der Kneipe machst über, also keine Ahnung, worüber du Witze machen müsstest, damit jetzt irgendwer vor der Tür steht, das ist ja völliger Quatsch. Das ist ja super fern, aber das war damals halt Realität, weißt du, und das kriegst du, glaube ich, nicht so raus und dann verschweigst du nicht nur politische Sachen zu Hause vielleicht oder ne, denkst dir, ehe sich irgendwie eins der Kinder verquatscht, die sind noch nicht so alt, dann redet man vielleicht generell ein bisschen, geht nicht so ins Eingemachte, weißt du? Oder
also ich habe meine Demo nicht veranstaltet und die Polizei war da.
Ja, okay, du bist auch, du willst es auch wissen, Alter.
Ach so, jetzt machen wir ja Opfershaming oder was? Glaube ich, Spinner. Naja, also ich verstehe aber, was du meinst, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Gras auf dem Dachboden in so einem Zelt anbauen, da könnte schon so mancher Schutzmann Interesse dran haben, da mal vorbeizugucken.
Ja, und jetzt sag mir mal, aber wenn das 6 Jahre her ist, so welcher, also was soll jetzt ein Schornsteinfeger denken bei einem leeren Zelt und dann verquatscht er sich in der Kneipe betrunken? Also das klingt mir sehr nach Stasi-Prägung so und nicht nach einer irgendwie real begründeten Angst. Ist ja auch egal.
Ist da noch Gas drin?
Nein, natürlich nicht.
Ja. Nee, das machst du ja auch nicht mehr. Das ist ja gut. Ja, ja gut.
Wie sind wir da gelandet? Ach so, wollen wir vielleicht Plattenbau-OST von Zugezogen Maskulin auf die wundersame Playlist packen und dann so ein bisschen in die richtigen Themen der Woche rein?
Das finde ich ganz, ganz großartig. Ich habe auch einen Song mitgebracht, der alt ist, weil mir die neuen überhaupt nicht gefallen, aber bei den Themen der Woche taucht es bestimmt auf. Und zwar Mary J. Blige featuring Smith & Wesson mit I Love You. Ihr werdet den nicht auf Spotify finden, deshalb gibt es den auch nicht auf der wundersamen Playlist. Den müsst ihr euch tatsächlich, das ist irgendwie eine Bootleg-Pressung gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es das jemals offiziell abgesegnet war. Guckt mal
auf Reddit oder so.
Aber
auf fatrap.com.
Nee, guckt einfach auf YouTube. Ihr findet diesen Song Mary J. Blige featuring Smith & Wesson, I Love You.
Die Themen der Woche.
Hast du die Halbzeitshow gesehen, zufälligerweise? Sonst hättest du ja jetzt wahrscheinlich nicht Mary J. Blige rausgeholt, oder?
Ich habe sie tatsächlich nicht gesehen, aber ich habe Beschreibungen darüber gelesen und deshalb kann ich mir ungefähr vorstellen, was da passiert ist. Es war ein Best-of der Dr. Dre, Snoop Dogg und Eminem-Songs plus auch einem Überraschungsgast mit 50 Cent, der ja auch wieder von der Decke hing. Ich glaube, er hat aber sein T-Shirt angelassen, weil er nicht mehr so super in Form ist wie damals, als In The Club rauskam, oder? Also den Eindruck hatte ich.
Das war auf jeden Fall ein bisschen witzig, ja, dass so, ich glaube, vor 19 Jahren kam das raus, irgendwie so
wirklich?
Early schon 2003, Jahre, ja? Ja, möchte ich meinen.
Oh Gott.
Das ist so witzig, wenn man dann so 19 Jahre später so ein also wahrscheinlich ist der 40 mittlerweile, oder? End 30, Anfang 40.
Ich denke mal, der ist schon Mitte 40.
Das kann auch sein. Ich hätte gedacht, der war so, ja doch stimmt, der wird so Anfang 20 gewesen sein damals, oder? 50 Cent, wie alt ist der? Das war auf jeden Fall ein witziges Bild, wie der
so. Das war ja schon seine zweite Karriere. Der ist 1975 geboren, der ist 46.
Nein, okay, das ist ja wirklich super witzig.
Wusstest du, dass 50 Cent vor seiner Schießerei-Karriere, als er so angefangen hat, so zu nuscheln und seinen Mund nicht mehr aufzumachen, wegen seiner Kieferverletzung.
Da ging's erst los.
Und vorher hat er gerappt wie Guru.
Wirklich?
Ja, es gibt so ganz alte Aufnahmen, also ein ganz altes Album von 50 Cent und dann klingt er 1:1 wie Guru von Gangster.
Lustig. Okay, und Dr. Dre ist schon 56 oder was? Ach, herrje, Mini. Das ist ja super krass. Ja, ich muss sagen, ich habe mich am Anfang sehr drauf einlassen können, irgendwie dann. Das fing so direkt an mit...
Hast du das direkt angeguckt?
Nein, ich gucke doch keinen Super Bowl, Alter. Weit kommt's noch? Aber ich habe diese Halbzeitshow wird ja immer einzeln hochgeladen auch.
Ja.
50 Cent, der von der Decke hängt, und dann irgendwie ein bisschen Luft holen muss, als er wieder runterkommt und so. Das ist schon alles irgendwie witzig gewesen und auch irgendwie cool. Aber die Dramaturgie, irgendwie dann erst Kendrick dahin zu hauen, der so ein super Live-Flummi ist und irgendwie in alle Richtungen gleichzeitig springt und total viel Energie drin hat. Und dann danach Eminem, der nochmal den Lose Yourself spielt und so. Das hat dann so ein bisschen abgenommen nach hinten. Und dann ganz am Ende nochmal Still Dre von einem mit 50-jährigen Dr. Dre. Und alle singen immer das Still mit. Das war irgendwie ein bisschen... Ja, nicht so das große Finale dann. Mhm. Hätte man denen doch einfach so Mitte 2000er die Show gegeben, weißt du? Da wäre das doch alles irgendwie auch cool gewesen.
Ja.
Aber hat sich keiner getraut. Da musste dann Katy Perry oder so, weißt du? Das traut man sich dann erst immer ein paar Jahre später. Ja, trotzdem auch irgendwie schön, dass in Amerika sowas irgendwie... Weißt du, wenn man hier irgendwie die Mid-50er auf die Bühne schickt, da wäre das auf jeden Fall nicht Dr. Dre und Snoop Dogg. So, das ist schon auch, muss man schon aussagen. Das ist Luxus. Nee,
da würde
das
dann,
Meckern auf hohem Niveau.
Da würde dann Hartmut Engler von Pur auf der Bühne stehen und
mit Shindy. Die Bietigheim Connection. Klar.
Ah, hätte auch was. Wäre auch schön. Na gut, okay, also Super Bowl, aber du hast ihn auch nicht angeguckt. Ich habe irgendwie den Eindruck, das wird auch jedes Jahr irgendwie ein bisschen verrückter und irgendwann mal muss man den Super Bowl angucken, weil sonst ist man nicht mehr Teil dieser Gesellschaft.
Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, also das Spannende beim Super Bowl ist ja auch nur, dass alle ihn gucken, glaube ich, oder? Und wer dann da alles da vor Ort im Stadion die Front Row Sitze bekommen hat und so weiter und so fort. Habe auf jeden Fall so ein paar Bilder vom Complex Magazine gesehen. Und was zurückkommt, kann ich verraten, gerade ist so von der Fashion Front quasi. Mhm. Was zurückkommt, sind diese geairbrushten Shirts, das Gesicht von Biggie in schwarz-weiß. Aber so ganz groß geairbrushed über dein ganzes T-Shirt vorne. Oder so, sag mal, welche Crew, dann airbrushen wir dir das rauf und so. Das gab auf jeden Fall diverse Rapper, die damit rumgerannt sind und auch in so richtig Neonfarben und so.
Ach, ich weiß nicht, ob das wirklich der Style ist, den man wieder haben. Auch in so übergroßen T-Shirts?
Ja, yeah, sicher. Also ein bisschen humaner als so Anfang 2000er, aber schon so dieser Style.
Okay, das heißt High Society mit Kid Cobra und ja, Smexa
ja.
Sind back.
Voll.
Dann freuen wir uns auf das Tai Chi Comeback, würde ich sagen, oder?
Ich hoffe.
Ja, aber hast du die Warnung noch von Ice-T mitbekommen, der alle Super Bowl-Besucher aus dem Rap-Zirkus vorgewarnt hat?
Oh nein, ist er in der Schwurbelbubble, Ice-T?
Nee, überhaupt nicht. Okay. Sondern er hat einfach gesagt so, ey Leute, wenn ihr hier vorbeikommt, es gibt so und so viele aktive Gangbanger in L.A., und zwar, du darfst jetzt raten, ich habe ein kleines Ratespiel draus gemacht, Gott. Wie viele aktive Gangbanger gibt es, Gangmember und Gangbanger gibt es laut Ice-T in L.A.? L.A. hat 4 Millionen Einwohner und er hat geschrieben, passt auf, play it safe. Und wenn ihr hier ankommt und euren Reichtum zeigt, es gibt so und so viele Gangbanger, die nur darauf warten, euch auszurauben. Wie viele sind's? 10.000? 50.000, 100.000 oder 300.000?
Oh Gott. 100.000.
100.000.
Ja,
komm. 100.000 auf 4 Millionen.
Sonst müsste er keine Warnung aussprechen.
Auf 4 Millionen Einwohner. Nee, er spricht von 50.000 aktiven Gangmembern.
Ja.
Muss man aber dazu sagen, das ist, also meine Heimatstadt.
Eine Inzidenz von.
Also, ich glaube, wenn 50.000 Corona-Fälle auf 4 Millionen Einwohner, dann hätten wir eine richtig hohe Inzidenz. Meine Heimatstadt Kornwestheim hat 35.000 Einwohner. Also es gibt mehr Gangbanger in L.A. als Einwohner in Kornwestheim. Das finde ich schon echt krass. Also stell dir mal vor, du hättest so eine Stadt, so eine Kleinstadt bei Stuttgart, die voll mit diesen Gangmitgliedern wäre.
Er ist wahrscheinlich auch gar nicht so witzig gemeint von ihm. Ne? Das ist eine ernst gemeinte Warnung und so. Es hat nur für uns irgendwie so fern und so absurd dadurch.
Ja, aber eine andere Story habe ich auch gelesen, auch aus Amerika. Auf welcher Aftershow-Party wurde Kodak Black angeschossen? Hast du das mitbekommen?
Ja, von Justin Bieber, ja. Wusste ich auch gar nicht, warum man auf Justin Bieber Afterpartys jetzt
so. Ja, also man muss dazu sagen, er ist vor den Club gegangen, also die sind rausgekommen aus dem Club, es gab einen Streit außerhalb des Clubs und dann fielen Schüsse. Aber das alleine schon so strange, dass du halt irgendwie in eine Streiterei mit irgendjemandem gerätst und plötzlich wirst du angeschossen und hast dann einen Schuss oder ein Projektil im Bein.
Gott, oh Gott, ja. Ich habe gestern auch diesen Sunday Service tatsächlich gesehen, der in L.A. unweit des Stadions so ein Chor-Happening wieder veranstaltet, wo dann teilweise auch seine Kinder mit dem Handy rumgerannt sind. Dann die haben den Livestream übernommen sozusagen. Und dann habe ich auf einmal so aus Spaß so eine Anfrage geschickt und dachte mir dann, stell dir mal vor, jetzt drückt die darauf, das kleine Mädchen, und auf einmal bin ich da, sitze ich da in meinem Zimmer, in meinem Wohnzimmer in Berlin und so zum Splitscreen. Was machst du denn in dem Moment? Was machst du denn, wenn du auf einmal so live mit Kanye West kleiner Tochter bist und die zeigt gerade die Sunday Service Messe, wo so irgendwie 200 komplett schwarz gekleidete Sänger und Sängerinnen irgendwie vor die Messe abhalten und ich sitze einfach nur auf der Couch, ey, was wie peinlich wäre das gewesen? Was wäre dein Satz dann in der Situation, Steiger?
Ey, God bless you, God bless you. Thank you for this special service. Greetings from Germany. God bless you.
Oder einfach einreihen und seiner Rolle gerecht werden. Finde ich gut.
Crazy. Aber letzte Woche warst du noch Team Kanye.
Ach, Team. Das alles. Ich find's witzig, was er da abzieht, aber ist natürlich auch irgendwie drüber. Und also muss ja auch gar nicht sein. Ich freue mich einfach nur auf das Album, um ehrlich zu sein.
Na gut. Das Tragische an der Sache ist, und deshalb kann ich sowas halt wirklich schwer ertragen, er ist ja offensichtlich krank, oder? Also und das ist ja ein Ausdruck seiner Krankheit und das ist ja nichts, was er jetzt steuert oder irgendwie als Witz inszeniert, sondern das ist ja Ausdruck von wahrscheinlich auch einer tiefen Verzweiflung. Und eigentlich am liebsten würde ich ja sagen, oder am besten wäre ja für ihn, irgendjemand nimmt ihm das Handy weg und sagt halt einfach, okay, lebt es aus, aber nicht öffentlich.
Das ist schwierig, wie händet man das so? Ist ja auch, also fühlt sich auch komisch an, wenn der so ein Mitteilungsbedürfnis hat, zu sagen, ja nee, da muss man jetzt intervenieren, beziehungsweise das lässt er ja auch nicht zu. Das ist ja auch sein großes Ding gerade, sein Narrativ. Er spricht immer wieder davon, ich kontrolliere jetzt mein eigenes Narrativ und so. Ich lasse nicht mehr andere über mich berichten, dass ich verrückt sei, sondern ich richte mich direkt an die Leute, die ich erreichen möchte und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, das ist ja auch, das ist glaube ich auch schon was massiv stattfindet, irgendwelche Gespräche, ob das jetzt, oh, da müssen wir echt das schlauer marketen und so und du machst dir da viel mit kaputt, wenn du das und das und das machst. Ich glaube, so eine Gespräche hat er relativ regelmäßig und ich glaube, das ist eben, damit möchte er sich nicht zufrieden geben und ich kann das irgendwie, also ich verstehe das irgendwie, das ist auch nicht so einfach, glaube ich, dann zu sagen, ja gut, der müsste einfach weniger, das dürfte nicht öffentlich sein, wenn der sowas auslebt oder so, weißt du?
Ja, der Punkt ist einfach, dass wenn es halt so öffentlich ist, dass dann halt auch wirklich in der Welt ist und dass der Schaden sehr viel größer ist, als wenn er das in seinem privaten Umfeld macht. Aber gut, wir können da wahrscheinlich eh nicht reingehen, wir können ihm das Handy nicht wegnehmen. Ich würde ihm wünschen, dass er vertrauensvolle Leute in seiner Umgebung hat, aber natürlich ist es auch sein Selbstbestimmungsrecht. Wann erklärst du jemanden für so unzurechnungsfähig, dass du ihm das Handy abnehmen darfst? Da muss wahrscheinlich...
Ja, und dann auf der anderen Seite so, wer hat Trump das Handy weggenommen, als der irgendwie über Twitter hier irgendwelche halben Kriege vom Zaun gebrochen hat? So.
Naja.
Und ist das große Problem wirklich irgendwie Kanye, der in seiner Release-Woche ein bisschen Welle macht? So, weißt du, das ist ja, also wo will man da anfangen?
Nee, aktuell ist es ja wahrscheinlich dann eher Joe, der Alterspräsident Biden, der den Ukraine.
Hat der ein Handy überhaupt?
Ja, der hat wahrscheinlich ein Handy und der möchte, also ich meine, zurzeit hat man ja eher den Eindruck, dass sämtliche Staatschefs aus der westlichen Welt nah in die Ukraine fliegen, um Zelensky davon zu überzeugen, dass Putin morgen auf der Matte steht und dass er das jetzt endlich mal zur Kenntnis nehmen soll und dass er das endlich mal da irgendwas zur Landesverteidigung oder die NATO da einladen soll, während sein Außenminister aber Panzerabwehrraketen fordert. Also ich verstehe das auch alles überhaupt nicht. Ich bin da auch kein Deutsch schlauer geworden in der Zwischenzeit, also seit letzter Woche. Ich habe ja dich letzte Woche gefragt, was du davon hältst als Russland-Kenner, aber ja.
Ja,
keine Ahnung. Das Verrückte ist ja, alle Welt steht Kopf, alle drehen komplett durch. Wenn die Leute in der Ukraine da auf der Straße befragt werden oder in Russland, dann sagen die alle, ey, wir haben andere Sorgen. Also sorry. diesen komischen Krieg können die alle ohne uns führen, aber wir müssen darum...
Ja, aber darum das Wort Krieg habe ich auch so oft gelesen letzte Woche, wie lang nicht mehr. Warum ist denn das so, also was ist denn der in der Wahrnehmung passiert, dass das irgendwie so akut wirkt? Oder?
Also das, was ich bei diesem Ukraine-Konflikt immer so im Hinterkopf habe, ist, dass da drei geopolitische Player so quasi um ihre Vorherrschaft spielen. Ja, also auf der einen Seite hat die EU ein massives Interesse daran, ihren Wirtschaftsraum zu erweitern. Also, sei es jetzt irgendwie neue Absatzmärkte zu erobern, sei es neue Produktionsstätten zu noch etwas billigeren Preisen als zum Beispiel Bulgarien oder Rumänien irgendwie zu erschließen. Mhm. Und da wäre die Ukraine halt natürlich auch ein willkommener, großer Markt, den man erobern könnte. Das ist nicht unbedingt deckungsgleich mit den geostrategischen Überlegungen der USA, die gerne die NATO erweitern würden. Also NATO und EU-Osterweiterung, die gehen schon irgendwie so ein bisschen Hand in Hand, aber sind an manchen Punkten auch nicht irgendwie unbedingt deckungsgleich. Also die EU würde, glaube ich, gerne eine Scheckbucheroberung durchziehen und die NATO würde sich halt gerne als Militärbündnis erweitern. Und jetzt ist die Ukraine geostrategisch schon so
gelegen.
Ja, und so nah dran an Russland, dass wenn dort natürlich irgendwie NATO-Waffen stationiert sind, unter anderem eben auch Atomwaffen, amerikanische Atomwaffen, dann wäre das ja schon vergleichbar, wie wenn Russland jetzt anfangen würde, mit Mexiko ein Militärabkommen zu schließen und dort Atomwaffen zu stationieren.
Ja, oder mit Kuba.
Naja, das gab's ja schon mal. Also insofern, das ist ja so quasi die Kuba-Krise vice versa. Aus dem Grund, also Russland möchte nicht, dass die Ukraine in die NATO kommt. Ja, sie möchten so quasi auch keine direkte Grenze zu irgendwelchen NATO-Partnern haben. Haben sie ja schon mit Litauen, also diesen baltischen Staaten. So, aber die Ukraine ist halt eben sehr groß und vor allem ist die Ostukraine wichtig für die russische Kriegswaffenproduktion, weil ein Teil der Helikopterproduktion für die russischen Streitkräfte in der Ostukraine anscheinend gemacht wird. Und ja, deshalb haben die da was dagegen. Also da prallen drei imperialistische Kräfte so quasi aufeinander und ja, jetzt kracht's halt. Ja. Hey, aber gibt's noch eine Rap-News?
Es gibt eine News, ich habe mir so ein bisschen Rap-News im Schnelldurchlauf reingezogen und eigentlich alles relativ belanglos und auch so, boah, Leute, das könnte eine News von vor 3 Jahren sein, also das ist doch alles Samariter, chill doch wieder mit Kollega. Was ist das für eine News? So, was soll ich denn mit anfangen, Alter? Aber gab dann auch eine News, die erst ein bisschen langweilig angefangen hat, irgendwie, ja, bla, Sinan G., bezieht jetzt Stellung zu Bösemann, irgendwie Bösemann hat, also so, ne, News, die du denkst, okay, was soll, wo bin ich da gerade, in was für einer Zeitschleife bin ich hier gefangen, was soll das alles überhaupt sein? Und dann wird es aber auf einmal interessant und sagt er, ja, zum Thema Bushido, der hat ja jetzt hier auch seinen Prozess immer beteuert, dass ihm das alles leid tut, aber sitzt immer noch auf dem Geld von diesen ganzen unrechtmäßigen Machenschaften, die da am Laufen hatten. Dann möchte ich jetzt, dass er enteignet wird. Also Sinan G, ein großer roter Stern auf seiner Jacke auf einmal, möchte Bushido enteignen. Das fand ich eine interessante Petition. Und ich würde da meine Unterschrift, hätte er, wäre ihm sicher.
Gibt's da jetzt auch eine Kampagne dafür?
Noch nicht, aber sollten wir die vielleicht
ins Leben rufen? Hat er schon lila Westen gedruckt und gibt schon die Bushido und Co. enteignen. Ja, das habe ich überhaupt nicht gelesen. Wo hat er denn das gesagt?
Er hat nicht gesagt enteignen offensichtlich. Er hat nur gesagt, ja, ich möchte, dass ihm dann Geld weggenommen wird. Ich habe Zeit. So, aber das muss jetzt langsam mal angegangen werden, dass dem das Geld weggenommen wird. Was hat er so?
Man muss dazu sagen, das gibt's ja. Es gibt ja seit 2017, das habe ich da in der Recherche zu unserem Clan-Buch oder also Großfamilienbuch, haben wir auch ein Interview geführt mit einer Oberstaatsanwältin aus der Berliner Justiz und die saß lange Jahre dem Dezernat für Geldwäsche vor. Und es gibt seit 2017 tatsächlich ein Geldwäschegesetz, das den Staat ermächtigt, illegal erworbenes Vermögen ohne konkreten Tatbezug einzuziehen. Also wenn der Verdacht besteht, dass dein Vermögen aus illegalen Geschäften stammt, dann kann der Staat das einziehen und du musst so quasi nachweisen, das ist eine Nachweisumkehrpflicht, so quasi du musst dann nachweisen, dass dieses Vermögen nicht aus illegalen Geschäften stammt.
Okay, krass.
Ja, vorher war es genau andersherum, so quasi, da musste der Staat dir eine konkrete Tat nachweisen und sagen, guck mal, aus dem Geschäft hast du dieses Vermögen erwirtschaftet.
Ja.
Also oder aus diesem illegalen Geschäft. Und das wurde tatsächlich umgedreht, das könnte man Sinanji jetzt auch nochmal sagen, aus diesem Grund könnte er auch gewisse Paragraphen bemühen und die Staatsanwaltschaft auffordern, aber ich denke mal, das wird sowieso geprüft. Also wenn die Staatsanwaltschaft dazu in der Lage gewesen wäre, dann hätten die das schon gemacht.
Boah, wenn Bushido diese Folge jemals hört.
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe nur dargestellt, wie die Rechtslage ist. Also ich habe da weder eine Empfehlung an die Staatsanwaltschaft rausgegeben, noch an Sinanji. Ich habe nur gesagt, so ist es. Gut. Möchte ich an dieser Stelle bitte festhalten.
Ja, also Bushido und Co. enteignen geht wohl in die erste Runde jetzt langsam.
Da müsste ich auch nochmal einen kleinen Nachsatz machen. Also die Verhandlungen von Deutsche Wohnen enteignen und zusammen mit der neuen Koalition und der neuen Regierung hier in Berlin, die gehen ja jetzt dann langsam in so eine Expertenkommissionsrunde und so weiter und so fort. Kann natürlich sein, dass da wirklich was Tolles dabei rauskommt. Als Beobachter dieser Expertenkommission würde ich ja sagen, ja okay, das verläuft im Sande, in einem Jahr haben wir überhaupt nichts mehr, dann wird diese Kommission begraben und dieser Enteignungsvorschlag, der ist passé. Worauf wir uns allerdings wirklich langsam dann vorbereiten müssten angesichts dieser Tatsache wäre, hey, wir machen einfach ein Gesetz und machen einen Gesetzesvolksentscheid und jagen dann diese Regierung, die diesen Vorschlag, der beim letzten Mal abgestimmt wurde, nicht umgesetzt wurde, zum Teufel. Das wäre doch eine neue Stoßrichtung.
Ach, ja gut, lass mal noch ein paar Zitate einschieben. Ich hätte gern noch einen Song gespielt von AK Außer Kontrolle.
Ach was.
Ey, das ist ja wie mein Kontakt mit einem positiv Getesteten, war ja in einem Musikstudio.
Aha.
Und von dem Musikstudio bin ich dann danach nach Hause gelaufen und dachte, oh, irgendwie habe ich jetzt Bock auf so ein altes AK Außer Kontrolle Lied. Und dann habe ich die ganze erste EP gehört, die Selbststeller-EP. Und muss sagen, 5 Songs einfach genau auf den Punkt getroffen, warum die damals so ein Hingucker waren, weißt du, dieses ganze Blitzeinbrüche und wer sitzt am Lenkrad und brettert in den Apple Store und so Geschichten, 200 Kilo Tresore rausrupfen aus irgendwelchen Juwelieren und so, das haben die schon so sehr, sehr geil da auf den Punkt gebracht. Und ich würde gern, ich will alles auf die Playlist packen, weil das irgendwie, ich weiß nicht, einfach ein geiler Einbruchsrap.
Ja, hoch lebe die 5 Minuten Arbeitswoche.
Ja, ja.
Ich rate.
So, ich habe Zitate von unserem alten Classic-Co-Autoren Albert aus Japan, aus Mailand bekommen. Und der hat geschrieben, Moin Mauli, Moin Steiger. Ein alter Gedanke, der aber nie in der Sendung war, soweit ich weiß. Manchmal fällt es mir schwer, Musik zu hören. Ich will von niemandem hören, von welcher Marke die Jeanshose und aus welchem Geschäft die Schirmmütze ist. Mich interessiert auch nicht, auf wen ihr wütend seid oder wer schuld ist, wie hart es damals auf der Street war und wie viel Mehl ihr in eure Nase stopfen könnt. Ich denke viel nach, über viel zu große Themen, über die Gesellschaft, die Umwelt, Geld, Politik, Gefühle, die Zukunft, Geld, Digitalisierung, Geld und vor allem, nein, nicht Geld, sondern aber Kunst. Dazu ein paar Zitate. Ihr verliert beim Blick aufs große Ganze die Details aus den Augen. Ich bin euer Mikroskop. Neuzeitphilosoph. Kreuzberg bis zum Tod. Sagte das Damien Davis. Glaubt das tatsächlich von sich? Freakshow Kautz. Philanthrop. Sadi Zataza Galapagos Gent. Dickerchen. Belasch. Redet sich ein, den Durchblick zu haben. Oder PTK. Auch ihm rutscht gelegentlich mal ein Song über das große Ganze raus.
Das ist schwer. Aber ich glaube, es ist PTK.
Ist komplett richtig.
Yes!
Ihr wisst, ich habe eine Schwäche für pathetische Musik, kritische und politische Mucke, der Soundtrack zur Revolution. Wenn dieser Star eloquent auf dem Beat das formuliert, was ich auch als Problem der Welt, der Gesellschaft oder des Systems sehe, dann balle ich die Faust in der Tasche und fühle mich endlich mal verstanden. Niemand wird davon umgestimmt oder überzeugt, ich fühle mich bloß kurz verstanden und deswegen konsumiere ich das. Aber diese Musik macht mich auch unglücklich. Überall um mich rum werden Traumgesellschaften und völlig unrealistische Weltbilder propagiert und langsam dringt durch, dass nicht die Symptome wie Angst und Hass das Problem der Gesellschaft sind, sondern eben nur Symptome dessen. Sinnvoll zu bekämpfen wären Ursachen und dafür bräuchte es eben auch komplexe Ansätze. Ich bin permanent überfordert, was förderlich ist. Will ich jetzt lieber Bio kaufen und für bezahlbarere Lebensmittel kämpfen? Will ich bezahlbaren Wohnraum haben und in einem teuren Juppie-Viertel wohnen, um nicht noch mehr Schaden anzurichten? Und wen interessiert das überhaupt? Was mache ich? Und was denke ich? Und wie denken eigentlich die anderen alle? Ich weiß, was sagen Zahlen schon über Qualität aus? Trotzdem glaube ich, wir können von Zahlen und Statistik lernen und unsere jeweilige Bubble reflektieren. Heute also ein anderes Quiz, ohne Anspruch auf empirische Vollständigkeit. Welche Künstler haben aktuell Anfang Februar 2022 mehr monatliche Hörerinnen und Hörer auf Spotify? Albert aus Japan führt hier gerade das monatliche Hörerraten ein.
Spotify?
Tarek KZ oder Finch?
Wow. Ich fürchte Finch.
Das ist richtig. Das ist mehr als fünfmal so viel.
Fünfmal so 300, viel?
330.000 gegen 2 Millionen. KZ oder PA Sports? Das absolute super Ausnahmetalent oder die drei lustigen vier?
Naja, also KZ ist einfach wirklich ein Live-Hammer. Und ich glaube, bei Konzertbesuchen würde PA Sports tatsächlich einstecken müssen. Aber monatliche Hörer hat wahrscheinlich leider auch PA Sports mehr als KZ.
Ist ganz knapp, 1,6 gegen 1,6.
Wirklich? Aber PA Sports liegt vorne?
Ja, ja. Mit 50.000 monatlichen Hörern liegt er vorne, ja. SSIO oder Sierra Kid?
SSIO.
Sierra Kid mit 1,4 Millionen gegen SIO mit 1,2 Millionen. Und dann, guck mal, das haben wir wirklich nicht abgesprochen, ne? AK außer Kontrolle oder Chata?
Also das würde mehr... Oh. Hatte AK wirklich mehr?
Ey, dreimal so viel, hätte ich auch nicht gedacht. Nicht ganz, dreimal so viel. 1,5 Millionen gegen 680.000 mit Chata. Ich dachte, Chata ist der 100 Signings bis zum Sommer Goldman-Tower-Dude. Hätte ich auch gedacht.
Dass das ja, gut, aber das heißt ja nicht, dass seine eigene Mucke...
Aber AK außer Kontrolle, ist das nicht schon eine ganze Weile her, dass sie was rausgebracht haben? Naja, ich weiß es nicht.
Der hat schon länger schon länger nichts mehr rausgebracht, aber er hat sich jetzt irgendwie zurückgemeldet. Hm. Also ich habe irgendwie ein Foto das gesehen vor Wempe.
Siehst du?
Frau Wempe, wo er früher mal reingebrettert ist, jetzt stellt er vor, macht Werbung. So ist es. Zeiten ändern dich, ey, so ist es.
Ich will damit nichts über die Einkünfte oder das Standing und schon gar nicht über musikalischen Einfluss oder Qualität sagen. Aber es sagt doch einiges über meine Perspektive und mein Weltbild, wenn absolute Superstars wie Yesin, Solo, in Klammern 200.000 monatliche Hörer, und Zadi, Zamunda, Mkhitaryan, Zacharias, Genz, stabile 13.000, zwar die Kunst machen, die einen Teil meiner Moralempfindung und meines Werteverständnisses beeinflusst, aber die Werteerziehung der großen Masse ganz woanders passiert, wo ich teilweise nicht mehr die Namen auseinanderhalten kann. Das soll niemanden mit vielen Klicks kritisieren, sondern ist ausschließlich eine Feststellung meiner Perspektive auf meine Umwelt. Bald schreibe ich wieder Quatsch, langsam wird der Kopf mal wieder frei. Ich wünsche euch was, ihr Süßen. Liebe Grüße aus Milano, Albert aus Japan.
Ach, und da möchte ich mich doch mit einem kleinen musikalischen Gruß revanchieren. Waving the Guns mit Gran Canaria, extra für dich, Albert. So, dann ich habe auch noch ein paar Zitate rausgesucht.
Ja, bitte.
Die sind ein bisschen komplizierter diese Woche, aber es sind auch sehr komplizierte Sachen diese Woche passiert.
Okay.
Ich weine. Shindy, die Überschrift der News war, Shindy erlebt Gefühlsausbruch im Gespräch mit Shirin David.
Okay.
Die Frage ist jetzt an dich, warum hat er geweint?
Ja.
Großer Gefühlsausbruch im Gespräch mit Shirin David, er weint. Weint er, weil Dre und Eminem gemeinsam beim Super Bowl aufgetreten sind?
Ja, das könnte schon sein.
Weil Shirin ihm gesagt hat, dass er für sie der beste Rapper der Welt ist? Oder weil sie ihm gesagt hat, wie sehr er ihr leid tut, dass er in Bietigheim überfallen wurde?
Wurde er überfallen?
Wurde er doch mal überfallen.
Ach so, ach da, ja, okay, das kann sein, ja.
Von seinen ehemaligen Freunden aus Berlin. Anscheinend. Mutmaßlich, sagt man da in dem Zusammenhang.
Gefühlsausbruch bei einem Gespräch. Okay. Ja, das wäre natürlich krass, wenn Shirin, so die größte Rapperin zur Zeit, ihm sagt, dass er der krasseste Rapper der Welt für sie sei. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass eine kleine Träne verdrückt wird. Also ich gehe mit B.
Das rührt ihn, oder?
Ja.
Das ist so.
Jetzt ohne mir da irgendwie zu viel Fernanalyse anmaßen zu wollen, aber ich glaube, das ist so ziemlich das und seine Kinder, so irgendwie, du rappst gut und seine Kinder sind so, glaube ich, die Sachen, die ihn am tiefsten berühren.
Du bist einfach ein wirklich guter Mensch.
Guter Künstler. Ja.
Ich habe in der letzten Woche eine Netflix-Doku so halb angeguckt, so eher unfreiwillig, aber die war gar nicht so uninteressant, weil es auch so ein Sittengemälde der modernen Zeit ist, und zwar über die Frau von Cristiano Ronaldo. I'm Georgina heißt diese Netflix-Doku. Okay. Und die hat auch immer geweint, wenn sie dann so Fanbriefe bekommen haben, in denen drin stand, wie was für ein schöner Mensch sie ist und wie toll sie ist und wie gut sie ist. Man muss dazu sagen, also die ist wirklich auch auf eine Art auch ein bisschen cool, weil sie halt so Charity-Projekte macht. Die isst auch unheimlich gern, das fand ich sehr sympathisch. Dann stand sie in irgendeiner Metzgerei, die Leute haben ihr so Wurst angeboten und die ganze Zeit Mampf. Und dann hat sie für ihre 10 Häuser eingekauft, hat sie 10 verschiedene Care-Pakete gemacht mit aller Wurst. Also ich glaube, in jedem Care-Paket war das Gleiche drin. Und dann hat sie gemeint, ja, das ist für England, das ist für Mailand, das ist für Italien, das ist für Spanien, das ist für unser Haus. Ja, die hatte den ganzen. Und diese Cristiano Ronaldo, der war auch nie dabei. Also die hat so die ganze Zeit gelebt, getrunken, sich mit Freunden getroffen, hat da ihre Charity-Projekte mit irgendwelchen Kindern gemacht, hat eigentlich wirklich ein gutes Leben und er war nie dabei. Er war immer nur Sportler.
Muss zum Training.
Wirklich komplett hängen geblieben da. Für den gibt es nur dieses Fußball, der macht mentales Training. Echtes Training und ansonsten dann schläft er. Und sie genießt ihr Leber. Ja,
ja, voll, natürlich, das ist richtig hängen geblieben.
Und die war auch immer am meisten gerührt darüber, wenn es quasi so um sie ging, ja, wenn so, hey, du bist wirklich ein toller Mensch und das ist so schön, dass du mit Cristiano Ronaldo verheiratet bist und wir freuen uns so sehr, dass du euch zu uns kommst. Dann hat sie immer so geweint, so. Das war geil. Nee, er hat tatsächlich geweint, weil Dre und Eminem gemeinsam beim Super Bowl aufgetreten
wirklich?
Sind.
Wirklich? Ja, schön.
Ja, man muss dazu sagen, es war auch kein richtiges Gespräch. Also diese Überschrift von dieser Rap News war auch ein bisschen irreführend. Sie hat ihn angeschrieben und hat gemeint, ich hoffe, du flippst jetzt genau in diesem Moment total aus. Also wohl in der Halbzeitpause und darauf schreibt er zurück, ich weine genau jetzt. Das war
krass.
Das war die News. Also es ist wirklich sehr, sehr kompliziert und durcheinander, aber er weint, weil seine alten Helden. So, jetzt eine andere Geschichte ist Bones und die No-Gos bei Frauen.
Oh, da habe ich auch, ja, das habe ich auch gesehen.
Ein No-Go habe ich erfunden, alle anderen sind real.
Okay, mal gucken, ob ich alles zusammenkriege.
Du musst rausfinden, yeah. Welches habe ich erfunden. Also, No-Go bei Frauen sind Mundgeruch, Bart, ungepflegte Hände, / Füße, unrasiert, Gier, zu großes Ego, zu viel Schminke, zu große Sillies. Also Sillies sind kein Problem, aber zu große Sillies sind ein Problem. Keine Hobbys und gemalte Augenbrauen.
Oh, was war's? Also ich habe das gelesen und das kam mir jetzt alles so vor, als ob alles da drin stand. Aber ich glaube, zu großes Ego hast du vielleicht dazu erfunden. Oder die Augenbrauen, eins von beidem.
Log ein.
Ja, was logge ich? Ja, okay, jetzt hast du mich. Dann logge ich die Augenbrauen ein.
Wirklich? Ah, du warst so knapp dran. Das zu große.
Ach, fuck, das Ego,
das,
ne?
Zu große, ja, Ego war erfunden, weil ich glaube, ein zu großes Ego ist gar kein No-Go für den guten Bones.
Ich glaube, in so Kategorien denkt man dann nicht. Aber Sillies nervt schon, wenn die zu groß sind.
So, dann habe ich noch eins, ja? Hör zu. Ich habe mit ihm vor kurzem telefoniert, vor 2-3 Wochen. Ganz entspannt, habe ein bisschen geredet, bisschen auch gelacht. Das war wegen einem Thema, was da war im Hintergrund, haben wir gesprochen. Hat das gesagt, Joe Biden über sein Telefonat mit Wladimir Putin? Anna-Maria Fercici über ihr Telefonat mit Arafat Abouchaka?
Niemals.
Oder Sinanji über sein Telefonat mit Mois?
Die haben da auch gelacht ein bisschen über was im Hintergrund. Ja, ja, doch, das war dann wahrscheinlich Sinanji.
Ja. Klar, das war Sinanji.
Jetzt auch übrigens auch vorhin bei diesen Rap, als ich mir kurz ein paar Rap-News reingezogen habe, dieser Asche postet einfach so eine Grafik mit allen Rappern, die er beleidigen wird auf seinem Album. Was ist da los auch? Das ist so geil absurd. Einfach so, wie so statt Tracklist einfach so gleich zum Thema kommen, was eigentlich interessiert. Komm, wer wird erwähnt? Und das wirkt dann auch alles so zusammengewürfelt und so gecastet. Ich check's gar nicht, was da die Agenda ist. Aber gut.
Das weiß ich auch nicht.
Wer weiß das schon. Auch nicht.
Aber ich hab noch einen kleinen Musikwunsch. Und zwar würde ich gerne von Teacher spielen. Mhm. Die hat einen neuen Song rausgebracht und zwar ist der von unserem guten alten Freund Totze mitproduziert worden. Ja. Und der Track heißt Reise und ist vom von der Soundästhetik was ganz anderes, was man von Tietje gar nicht erwartet hätte.
Krass.
Kannst du Steiger fragen?
Ich habe diese Woche noch eine Frage an dich, die da lautet, was ist dein dringlichster Input? Ich meine, man verliert das ja manchmal aus den Augen und dann denkt man sich, ja, oh, was, das ist auch alles irgendwie nicht so richtig spannend, was ich hier mache, aber dann stößt man wieder auf irgendein Thema und dann denkt man sich, oh Gott, ja, ich in jeder freien Minute ziehe ich mir das jetzt rein. Hast du gerade sowas, so einen richtig dringlichen Input?
Ja, ehrlich gesagt habe ich wirklich sowas und zwar gucke ich mir jetzt gerade wieder verstärkt so Trainings- und BJJ-Videos an. Aha. Na, das Ding ist, ich bin ja raus aus dem aktiven Training. Ich kann ja jetzt gerade nur Cardio und so Calisthenics machen und also so Training an den Ringen und so weiter und so fort. Bitte?
Rückenbedingt?
Nee, nicht rückenbedingt, sondern Impfstatus bedingt. Das ist ja zurzeit nicht machbar. Ich kann ja wirklich nicht trainieren.
Thema Ausgrenzung.
Ich will mich nicht beschweren. Es ist selbst gewählt. Ja, aber ich trage diese Last gern.
Thema DDR 2.0.
Wie auch immer. Auf jeden Fall ist gerade nicht machbar. Und ich habe jetzt wieder ein Buch entdeckt von Hansel Gracie über How to use BJJ oder irgendwie so ein fundamentales BJJ-Werk. Und von Bruce Lee gibt es irgendwie das Tao, das Jeet Kune Do. Und jetzt gucke ich mir gerade wieder so verstärkt BJJ-Videos an.
Und dann bist du so richtig, wenn du nach Hause kommst und du weißt, oh geil, jetzt habe ich noch hier eine Stunde, bis ich was machen muss. Ja. Komm, wieder ein bisschen BJJ und dann trainierst du so vorm Screen mit oder was?
Nee, das nicht, aber ich merke halt einfach, wenn ich mir diese Videos angucke und dadurch, dass ich diese Bewegungen halt kenne und dass ich das Gefühl kenne, wie das sich anfühlt, das hypt mich tatsächlich richtig so. Weißt du, ich gehe so mit, so diese Bewegungen, so quasi ich sitze und so angespannt vor dem Bildschirm
und dann fange ich an. Muscle Memory, empfindest du das nach?
Genau, und dann fange ich an zu schwitzen und dann denke ich mir, oh, die Position, richtig scheiße, wie kommt der da jetzt raus? Ah, ja, genau. Ich glaube, das sieht auch sehr lustig aus, wenn ich BJJ-Videos angucke.
Es ist so angespannt. Auf einmal fängst du an zu schwitzen.
Ja. Das ist gut. Ja, das habe ich gerade auch wieder entdeckt, weil irgendwie macht mir das Freude, so quasi so zusätzlich als mentales Training. Weißt du, Essen, Schlafen, richtiges Training und dann mentales Training, ein bisschen BJJ.
Wie Cristiano Ronaldo.
So sieht's aus.
Kannst du Mauli fragen?
Ja, auf was für Veränderungen hoffst du in der Zukunft?
Bitte was nochmal?
Auf was für eine Veränderung hoffst du in der Zukunft?
Ich habe heute irgendwo eine Meldung gehört, dass Ende März sämtliche Corona-Regelungen außer Kraft gesetzt werden. Und das hat sich so ein bisschen Postillon-artig gelesen. Mhm. Aber da hatte ich, als ich das gelesen habe, war ich so, oh Gott, ja, das wäre ja krass. Das würde sich ja ganz neu anfühlen. Dann wäre man so zum ersten Mal wieder neu ohne Maske einkaufen oder was auch immer, ne? Was man dann halt so die ganze Zeit nicht gemacht hat, was sich mittlerweile schon so ganz, ganz falsch anfühlt, irgendwie ohne Maske irgendwo reinzugehen.
Und man könnte tatsächlich Konzerte planen.
Ja. So Geschichten. Da hätte ich Lust drauf, dass das echt passiert. Dass das nicht
glaubst du, dass das, war. Glaubst du, dass das so jetzt mal 2 Jahre lang gemacht wurde, damit die Freude umso größer ist? So quasi wie wenn, also ich esse ja immer zum Beispiel schwarze und grüne Oliven gemeinsam. Die schwarzen schmecken mir nicht, aber dann ist die grüne immer so eine Belohnung.
Okay. Ist auch eigenartig, aber das passt auch zu deinem ganzen, wir haben es nicht verdient, Mindset-Ding. Das passt schon irgendwie. Nee, komm, wir essen auch die ekligen auf. So die.
Nein, aber die Grünen schmecken nach der schwarzen einfach auch viel besser. Nochmal, ja, okay, die schmecken nochmal noch geiler.
Ja, bestimmt war das ein riesen Inside-Job der Ärzte, die jetzt irgendwie ihre Comeback-Tour durch alle Stadien geben. Keine
Ahnung. Endlich! Fünfmal die Wuhlheide. Ja, und ich bin jeden Abend dabei. Es ist so geil. Na gut, ey, ja, hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass das dann auch...
Auf was hoffst du denn? Hast du eine Ich meine, deine Veränderung kenne ich ja. Bezahlbarer Wohnraum und diesen ganzen Kram, das kennen wir und lieben wir. Ja. Aber gibt es irgendwas abseits davon, was dich zu dieser Frage gebracht hat?
Ach, ja, es war halt schon wieder irgendwie so, was macht man denn eigentlich? Also diese Woche war ein Freund da, der halt auch lange Jahre in Rojava war und der so nach Berlin kam, mehrere Leute besucht hat und alle haben ihm dasselbe Leid geklagt. Und eigentlich ist es doch so offensichtlich, hey, man schließt sich zusammen, man macht etwas, man tut etwas für die Leute ganz konkret vor Ort und guckt irgendwie, dass man denen helfen kann, setzt das aber in einen größeren Zusammenhang. Und eigentlich so funktioniert ja eine Organisation. Ja, dass das eigentlich notwendig wäre. Naja.
Dich macht man einfach happy, wenn man sich organisiert.
Ja.
Das sollte jetzt wirklich jeder mitbekommen haben.
Und auf der anderen Seite, tja. Ach. Naja. So, darauf hoffe ich auf jeden Fall immer noch. Aber, hey, es wird gut. Alles wird gut.
Na klar.
In der letzten Woche habe ich ja meinen Kletterkurs gegeben. Ja. Und ich hatte 4 Leute im Kurs und war natürlich auch sehr erpicht darauf, alle 4 Leute durchzubekommen. Einer hat es dann leider nicht geschafft und ey, wirklich, ich war so richtig verzweifelt. Ich habe mir so pädagogische Konzepte überlegt, wie man das schafft, alle durchzubekommen.
Und nein.
Ja.
Sowas, das geht ja dann nahe, ne? In der Organisation ein Zurücklassen. Das ist nicht schön.
Ja. Na gut.
Gut, ja, schön, Steigi. Dann danke, dass du mir hier beigestanden hast bei meiner halben Quarantäne. Mhm. Ich werde mal gucken, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Dann sage ich dir, ob wir uns nächste Woche vielleicht einfach sehen. Das wäre doch gleich viel spaßiger.
Auf jeden Fall. Aber da bin ich guter Dinge.
Ihr seid ja Sportler.
Ihr seid ja präpariert. Dann wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe. Bis dahin. Bis nächste Woche.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss. Das ist die wundersame Rap-Woche. Maulinger und Steiger.